Ja, so klang es letzte Woche auf den Straßen in Argentinien, als ja Hunderttausende auf die Straße gegangen sind, um gegen den Sparkurs von Präsident Javier Milei und für die weitere Finanzierung öffentlicher Universitäten zu protestieren. Das waren die größten Proteste gegen die aktuelle Regierung, seit der ultraliberale Politiker Mitte Dezember sein Amt übernommen hatte. Und es waren Proteste mit Wirkung. Denn ganz so schlimm wie zunächst angekündigt, sollen die Kürzungen an den Unis im Land nun doch nicht ausfallen. Aber wo steht das Land insgesamt heute? Wie wirkt sich die Präsidentschaft eines Mannes aus, der vor Amtsantritt ja mal versprochen hatte, das etablierte System zu Kleinholz zu verarbeiten? Wie weit ist er damit gekommen und wer profitiert und wer verliert hier?
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Katja Bigalke, hallo. Und zu diesen Fragen hat unsere Korrespondentin Anne Herberg in Argentinien recherchiert.
Es werden mehr und mehr. Sie steigen aus U-Bahn-Stationen, Bussen, Taxis, bevölkern die Avenidas, Plätze und Seitenstraßen im Zentrum von Buenos Aires. Luftaufnahmen zeigen ein Meer aus Menschen. Studenten, Lehrer, Hochschulprofessoren, Ärzte sind gekommen, quer durch die ganze Gesellschaft. Rocío Hoglinger, 35 und Anwältin aus dem Arbeiterviertel La Matanza, hat Argentiniens Verfassung dabei. Karina Paskevich, 45 und Biochemikerin, trägt einen weißen Laborkittel. Und Eduardo Micheli ist 74 und Literaturprofessor im Ruhestand. Er hält ein selbstgemaltes Pappschild in der Hand. Die Kaste, wie Javier Milei das von ihm verhasste politische Establishment nennt, das seien doch nicht die Studierenden, steht darauf.
Die Bildung in Argentinien ist öffentlich. Sie ist kostenlos und sie ist vorbildlich. Und das verteidigen wir. Es geht um unsere Zukunft. Die Leute, die uns jetzt regieren, wollen das alles zugrunde richten. Das werden wir nicht zulassen.
Ich bin hier für meine Kinder und meine Enkel. Wie sollen die Menschen denn Zugang zu Bildung erhalten, wenn es keinen Staat gibt? Bei diesen miesen Gehältern im Land, bei der wachsenden Armut. Wer kann es sich denn dann noch leisten zu studieren? Nur die Reichen, nur die Eliten.
Argentiniens neue ultraliberale Regierung hat die Budgets und Gehälter an den staatlichen Universitäten des Landes schlichtweg eingefroren. Bei einer Inflation, die allein in den ersten 4 Monaten der Amtszeit Mileis bei mehr als 70% lag. Das heißt, de facto kommt das einer Kürzung von mehr als 70% gleich. Einige Fakultäten mussten wegen Geldmangel schon den Strom abstellen. Rasen werden nicht mehr gemäht, Aufzüge stehen still und Labormaterialien werden nicht nachbestellt, erzählt Karina Paskevich, die an der staatlichen Universität in Buenos Aires Industrievorort San Martin Argentiniens ersten Covid-Impfstoff entwickelt hat, gemeinsam mit dem staatlichen Forschungsinstitut CONICET. Die Institutionen warnen, lange können wir so nicht weiterarbeiten.
Wir haben gute Forschung in Argentinien, die international mithalten kann. Aber dafür braucht es Finanzierung. Sonst verlieren wir den Anschluss. Wir verlieren unsere Leute, wir verlieren langfristig auch an Wettbewerbsfähigkeit. Es ist nicht viel Geld, das in unsere Wissenschaft fließt, aber was zurückkommt, das ist eine ganze Menge.
Milei, schau her. Wir werden für unser Bildungswesen kämpfen, schallt es deswegen aus hunderttausenden Kehlen im Zentrum von Buenos Aires. Es waren die bisher größten und am breitesten aufgestellten Proteste gegen die Sparpolitik des rechtslibertären Präsidenten. Er hatte sich alle Mühe gegeben, der Massenmobilisierung den Wind aus den Segeln zu nehmen. Am Vortag hatte er dazu extra eine landesweit übertragene TV-Ansprache abgehalten und feierlich die Erfolge seiner Finanzpolitik verkündet.
Buenas noches.
Erstmals seit 16 Jahren bewege sich der Haushalt ein ganzes Quartal im grünen Bereich, während sich die Inflation, aktuell die höchste Teuerungsrate der Welt, zumindest verlangsamt haben. Dazu sind die Devisenreserven gestiegen. Applaus gab es an den Finanzmärkten und vom Internationalen Währungsfonds. Helden nannte Milei sein Wirtschaftskabinett, das neben ihm mit gefalteten Händen Spalier stand.
Wir haben das Unmögliche möglich gemacht, auch wenn die Mehrheit der Politik, der Gewerkschaften, des Journalismus und der Wirtschaftsakteure gegen uns waren und der Kongress uns keinen Handlungsspielraum gibt.
Las herramientas con las que todas las administraciones pasadas contaron.
Dieser Haushaltsüberschuss bedeutet nichts weniger als die Garantie, die Inflationshölle in Argentinien für immer hinter uns zu lassen.
Argentinien ächzt seit Jahren unter einem gigantischen Schuldenberg, einem chronischen Haushaltsdefizit und einem aufgeblähten Staatsapparat. Deswegen zückte Milei bereits im Wahlkampf symbolisch die Kettensäge. No hay plata, so sein Mantra, es gibt kein Geld mehr. Also verordnete er dem Land eine Schocktherapie. Er ließ die schwindsüchtige Landeswährung Peso massiv abwerten, schloss Ministerien, strich Subventionen, stoppte öffentliche Bauvorhaben und entließ tausende Staatsbedienstete. Ein Großteil der Einsparungen beruht schlichtweg darauf, dass Renten, Gehälter und Sozialhilfen nicht mehr an die grassierende Inflation angepasst wurden. Licuadora nennt man das in Argentinien, der Mixer bzw. Verflüssiger.
Por lo tanto, no esperen la salida de la mano del gasto público.
Erwartet keine öffentlichen Ausgaben. Die Zeit der staatlichen Unterstützung ist vorbei. Null Defizit, das ist für diese Regierung nicht nur ein Werbeslogan, sondern ein Gebot.
Mit seiner Rede zu den makroökonomischen Erfolgen wollte Milei vor allem der Mittelschicht klarmachen, warum es sich lohnt, die schmerzhaften Einschnitte in Kauf zu nehmen. Denn die Kosten für die Einschnitte trägt eben nicht nur die sogenannte Kaste, also die politischen Eliten, sondern Rentner, Arbeitnehmer, Studenten. Die Armut ist dramatisch gestiegen, der Konsum eingebrochen, Argentinien in eine tiefe Rezession gerutscht, während die Preise in US-Dollar weiter steigen. Bei Mariano Maia zum Beispiel steht ein Großteil der Maschinen still. Der Mittelständler betreibt eine Fabrik in San Martin, im Industriegürtel von Buenos Aires, der schon bessere Zeiten erlebt hat. Hier schneiden sie Metallteile zu, für Autos, Fahrräder, Industrieküchen. Nun aber kommen kaum noch Aufträge rein. Trotzdem hat Mariano Verständnis für die Sparpolitik Mileis und Geduld.
No, como empresa en este momento no está pasando mucho. Lo que sí pasa es que hay muchísimo menos trabajo.
Für unsere Unternehmen ist das kein guter Moment. Die Leute haben kein Geld mehr, niemand kauft mehr was und alles wird teurer. Aber ich glaube, da müssen wir jetzt durch. Argentinien hat einen radikalen Wandel gebraucht. Du kannst Milei für verrückt halten, aber wenigstens tut er, was er sagt. Die Wirtschaft stabilisieren, damit es wieder aufwärts geht. Wir brauchen jemanden, der streng ist. Ich habe keine Kristallkugel, aber ich habe Hoffnung.
Umfragen bestätigen, Milei hat nach wie vor großen Rückhalt. Doch er wächst nicht und die Gräben vertiefen sich. Und der Unternehmer Mariano Maia sagt auch, er spüre einen leichten Stimmungswandel bei seinen Angestellten.
Wenn sich die Situation in 3 oder höchstens 9 Monaten nicht spürbar verbessert, wird es kompliziert. Hier in der Fabrik haben ihn fast alle gewählt und viele bereuen das inzwischen. Sie haben die Schnauze voll, das Geld reicht nicht, der Lohn ist jeden Tag weniger wert.
Milei braucht die Unterstützung aus der Bevölkerung, denn eigene parlamentarische Macht hat er nicht. Sein Bündnis, La Libertad Avanza, die Freiheit schreitet voran, verfügt im Abgeordnetenhaus über gerade mal 38 von 257 Sitzen, also nicht mal annähernd eine eigene Mehrheit. Heißt, er ist auf Mitstreiter aus anderen Parteien angewiesen, um stabile Bündnisse zu schmieden. Bisher hat Milei allerdings wenig Dialogbereitschaft gezeigt. Keines seiner großen Reformvorhaben konnte er durch den Kongress bringen. Sie sollten ihm unter anderem Sonderbefugnisse für seine angekündigte ultraliberale Rosskur gewähren. Privatisieren, deregulieren, den Staat auf ein Minimum reduzieren. Doch die Pläne wurden vom Parlament zerpflückt, bis die Regierung das Paket selbst zurückzog. Der Präsident postete daraufhin eine schwarze Liste in seinen Netzwerken mit sogenannten Verrätern am Volk. Und den Kongress bezeichnete er als Rattennest.
La casta política, como nosotros llamamos, a ese conjunto de delincuentes que...
Die politische Kaste, wie wir diese Gruppe von Kriminellen nennen, die wollen, dass es Argentinien noch schlechter geht, weil sie nicht bereit sind, ihre Privilegien abzugeben.
Konfrontation ist Teil des Konzeptes. Selbst einstige Verbündete sind vor Schimpfkanonaden und Spott nicht gefeit.
Hola a todos!
Ganz wie zu Zeiten, als Milei noch als exzentrischer TV-Star in Boulevardshows auftrat, machte sich der Präsident vergangene Woche mit Stimmimitationen und großen Gesten selbst über liberale Ökonomen lustig, die kritisiert hatten, seine Regierung habe bisher noch keinen konkreten Plan zur Stabilisierung vorgelegt. Keine Idee, wie die Produktion angekurbelt oder Arbeitsplätze geschaffen werden sollen.
Möchten Sie wissen, wie die Wirtschaft wachsen wird? Es wird aufsteigen wie der Furz eines Tauchers. Was wollen Sie? Einen Fünfjahresplan? Ich bin kein Kommunist. Ich bin ein libertärer Liberaler. Ich glaube an die Freiheit.
Erklärte Milei auf dem Jahrestreffen der Stiftung Fundación Libertad. Sie gehört zum Atlas-Netzwerk, einem Zusammenschluss neoliberaler und libertärer Denkfabriken, die eine gemeinsame Agenda teilen und den Staat im Allgemeinen für alle Probleme verantwortlich machen. Der Ökonom und ehemalige Vize-Wirtschaftsminister Fernando Mora fragt sich inzwischen, ob der libertäre Staatschef das Land langfristig nicht gesund, sondern vielmehr kaputt spart. Milei sei angetreten, um zu zerstören.
No hay plata. O sea, la realidad es que el Estado tiene más demandas.
Es gibt kein Geld, sagt Milei, und es stimmt, dass der Staat mehr ausgibt, als er einnimmt. Aber Milei geht es nicht darum, den Staat zu verkleinern oder effizienter zu machen, sondern ihn aus allem rauszuziehen. Er will den Staat zerschlagen. Das bedeutet gleichzeitig auch, das Konsortium zu zerstören, das wir als Gesellschaft haben, um gemeinsame Probleme zu lösen.
Demokratie scheint für Milei allerdings ohnehin eher zweitrangig, sagt der Politologe Sergio Moresi, der zu Liberalismus und rechten Strömungen forscht. Politische Auseinandersetzungen reduziere er auf einen Kulturkampf. Milei sieht sich dabei als Vorkämpfer gegen einen Sozialismus, von dem er die gesamte westliche Welt bedroht sieht. Auch Feministinnen sieht er als Teil dieser Gefahr. Die politische Opposition bezeichnet er als Orcus, als dunkle Wesen der Unterwelt.
Termino. Pero sí diría que
seine bisherigen politischen Aktionen deuten darauf hin, dass er eben keine liberale, keine pluralistische Vision von Demokratie hat. Der andere ist dabei nicht nur jemand, der anders denkt, sondern jemand, der Unrecht hat und den er darüber hinaus als Vertreter des Schlechten, des Bösen zeichnet. Aber wenn Politik in die moralischen Begriffe gut oder böse unterteilt wird, dann sind wir in echten Schwierigkeiten.
Quilmes, eine Vorstadt im verarmten Süden von Buenos Aires. Einfamilienhäuser mit Vorgärten und Pizzerien wechseln sich ab mit heruntergekommenen Ladenlokalen, Fabriken und Elendsvierteln, wie der Villa Itatí, ein Gelände illegal gebaut in einem Sumpfgebiet. Heute leben dort rund 30.000 Menschen in einfachen Ziegelhäusern ohne Kloaken. Dina Sanchez sitzt auf einem einfachen Plastikstuhl an einem schlichten Holztisch in der lokalen Zentrale der UTEP, kurz für Zusammenschluss der Arbeiter der Wirtschaft des Volkes, eine Art Gewerkschaft des informellen Sektors. Jeden Tag geben sie hier rund 400 Rationen an Essen aus, unterhalten eine Näherei und einen Kindergarten, beschäftigen Müllsammler und Bauarbeiter, weil sich sonst niemand um die Abfallberge und Schlaglöcher im Viertel kümmert.
Nuestro sector nace hace muchos años, un poco antes de los 90 incluso.
Unsere Organisation ist in den 1990er Jahren entstanden, in denen hier in Argentinien schon mal ein neoliberales Experiment stattfand. Ganz ähnlich wie heute. Deswegen sagen wir, wir haben das schon mal erlebt. Das Ganze endete 2001 in einem totalen Crash. Fabriken mussten schließen, Tausende verloren ihre Jobs. Wir mussten uns selbst als Kollektiv organisieren. Wir sind das Produkt einer Gesellschaft, die uns ausgestoßen hat. Und wir sind in all den Jahren immer mehr geworden. Zumindest konnten wir uns dank staatlicher Hilfen organisieren.
Vom Staat erhielten die Mitglieder der Organisation bis vor kurzem sogenannte Planes, Sozialhilfen, die theoretisch an die Gegenleistung der sozialen Arbeit gebunden waren. Nun allerdings wurde ein Großteil der Hilfen gestrichen. Dina sagt, sie und ihre Mitstreiter gelten heute vielen als die typischen Sozialschmarotzer, für die es kein Geld mehr gäbe. No hay plata.
Se instaló mucho.
Das große Problem in Argentinien sind die Sozialhilfen. Das ist das Narrativ, das ständig wiederholt wird, mit Hilfe auch der dominanten Medien. Ich frage, was ist denn die Alternative? Wo gibt es denn Arbeit für uns? Vor allem für uns Frauen. Die meisten von uns alleinerziehend mit Kindern. Sollen wir die neben dem Fließband abstellen? Es gibt einen Hass auf uns, vor allem auf soziale Organisationen aus der Unterschicht, die ein anderes Modell versuchen. Wir glauben, es braucht einen Staat. Denn der Staat, das sind wir alle.
Dina macht keinen Hehl daraus, dass ihre Organisation die linksperonistische Vorgängerregierung unterstützt hat. Aber sie sagt auch, die haben viele Fehler gemacht. Die meisten unserer Kinder haben Milei gewählt. Mit den Kürzungen im Bildungswesen allerdings scheint sich die Regierung verkalkuliert zu haben. Denn darauf sind die Argentinier stolz. Auch eine Vielzahl von Milei-Wählern hat kostenlos an öffentlichen Unis studiert. Milei verspottete den Protest später in seinen Netzwerken als, Zitat, Tränen der Linken. Ihr Heulsusen sollte das wohl heißen, als seien da nur indoktrinierte Ideologen auf die Straße gegangen. Die Demonstration habe vielmehr gezeigt, wie viel Angst alle vor ihm hätten. Ein Fehler, kommentierten selbst konservative Zeitungen. Einen Tag später lenkte Milei ein und kündigte mehr finanzielle Unterstützung für die Universitäten an. Diese wolle er aber genau kontrollieren. Was das genau bedeutet, ließ er offen. Noch für diese Woche ist ein Treffen mit dem Hochschulrat angesetzt.
Ja, und da werden ganz sicher viele ein Auge drauf haben, wie es mit der Unterstützung von freier Bildung für alle so weitergeht im Land. Ein Thema, das in Argentinien, wie man ja jetzt gehört hat, doch sehr viele Menschen sehr, sehr ernst nehmen. Und auf die Unterstützung der Menschen ist Milei ja, wie auch gerade zu hören war, durchaus angewiesen. Spannend ist hier der zeitliche Aspekt, weil viel Zeit hat Milei ja nicht, um dem Land den Schubs zu geben, den sich seine Unterstützer von ihm erhoffen. Der Fabrikbesitzer eben im Feature unserer Korrespondentin Anne Herberg, der sprach ja von 3 bis 9 Monaten. Und worauf es hier jetzt ankommen wird, da würde ich jetzt gerne noch mal bei ihr nachhaken. Anne, was müsste Milei denn in 3 bis 9 Monaten schaffen? Welche Mittel hat er auch zum Beispiel, die ja alle wertevernichtende Inflation auch zu senken?
Na gut, die 3 bis 9 Monate ist jetzt die Meinung dieses Fabrikbesitzers. In Argentinien ist es grundsätzlich so, je nachdem, wen man fragt, bekommt man sehr unterschiedliche Antworten. Aber durchaus war meine Erfahrung auch im Gespräch mit Finanzexperten oder mit Financial Influencers, dass sie sagen, also wir beobachten das ganz genau. Wir wissen, irgendwann kippt eventuell das Vertrauen. Also das ist durchaus ein Punkt, den verschiedensten Leute beobachten. Zurück zur Frage. Also was müsste er denn schaffen? Ein ganz, ganz klares Zeichen für die Argentinier wäre, wenn es ihm wirklich gelänge, die Inflation im niedrigen einstelligen Bereich zu halten. Denn das ist ja wirklich so dieser rote Faktor für alle Argentinier, der die Löhne, der die Einkommen vernichtet und die Preise steigen und die Leute kommen nicht mehr ans Monatsende. Und gleichzeitig gibt es noch einen zweiten Punkt, den ich glaube, der sehr, sehr wichtig wäre, und zwar den sogenannten CEPRO abzuschaffen. Jetzt weiß niemand, was das ist. Das ist in Argentinien das Wort für die Devisenbeschränkungen, die es gibt. Es ist nämlich so, man kann dort nicht einfach, wie bei uns, die Landeswährung nehmen und beispielsweise in Dollar tauschen. Das hat auch mit der Inflation zu tun, denn die Leute würden das am liebsten alle machen, um ihren schwindsüchtigen Peso sozusagen zu schützen. Der Staat hat aber, weil er eben weniger einnimmt als ausgibt, hat sehr wenig Devisenreserven. Das heißt, es wurde sozusagen ein Break gemacht und gesagt, ihr könnt das nicht mehr machen. Und dadurch ist auf der einen Seite ein Schwarzmarkt entstanden und auf der anderen Seite ein unglaublich chaotisches Regime aus unterschiedlichen Wechselkursen. Das hält jetzt wiederum aber natürlich auch Unternehmen extrem davon ab, dort zu investieren. Das heißt, das behindert im Grunde diesen freien Markt, den Milei ja gerne haben möchte, extrem. Nochmal zurück zur Inflation. Gelingt es ihm, diese Inflation zu senken? Nun, da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen dazu. Da scheiden sich wirklich die Geister. Sein Mantra ist ja, ich mache das mit null Defizit, also nicht mehr wie früher, mehr ausgeben als einnehmen, sich bei mir selbst verschulden, indem man ständig neues Geld druckt. Das gibt's bei ihm nicht mehr. Aber manche sagen auch, gut, die Realwirtschaft ist extrem eingebrochen, der Konsum ist eingebrochen. Diese sinkende Inflation beruht im Grunde darauf, dass er das Land in einen Friedhof verwandelt hat. Da bewegt sich einfach auch nicht mehr viel. Und was ihm eben fehlt, ist ein Plan zur Stabilisierung, wie es ihn beispielsweise in anderen Ländern gab, in dem erfolgreich die Inflation gesenkt wurde, beispielsweise in Brasilien oder in Israel. Sehr komplex jetzt alles, ich weiß, aber Argentinien ist nicht einfach.
Nee, ein anderes wichtiges Thema in Argentinien sind die Arbeitsplätze. Was ist denn hier seine Vision, wie neue Arbeitsplätze in dem Land nun entstehen sollen?
Naja, für Milei, das macht er ja immer wieder klar. Er sagt, er ist ein Libertärer, er ist ein Liberaler. Der Staat ist das Problem. Sein Plan ist, die Wirtschaft stabilisieren, damit der Markt dann alles selber reguliert. Also es soll nicht der Staat sozusagen das schaffen, sondern alles durch die Privatwirtschaft. Das gibt aber auch wieder Probleme oder kritische Stimmen eben, die sagen, schön und gut, aber in einem Land wie Argentinien, da gibt es ja bisher auch keinen richtigen Wettbewerb. Das heißt, es ist ja bisher auch nicht gelungen, weil die Privatwirtschaft im Grunde in dem Land sozusagen immer am Busen des Staates hing, auch bisher. Wir haben dort bestimmte Oligopole und keinen freien Wettbewerb, auf dem ich mich eigentlich bewegen kann. Ich habe auch keine Infrastruktur in dem Land, auf die ich richtig aufbauen kann. Also ich brauche da eigentlich den Staat. Das heißt, was meine ich mit Infrastruktur? Es fehlt an Straßen, es fehlt an Transportwegen. Es fehlt an allen möglichen Sachen eben in dem Land. Und deswegen sagt man, ja, geht das überhaupt, dass der Staat sich da einfach so alleine reguliert, wie Milei das gerne hätte?
Du hast es schon angesprochen, die libertäre Agenda, die Milei verfolgt, genauso wie alle Mitglieder dieses Atlas-Netzwerkes. Was ist denn das genau für ein Netzwerk und welchen Einfluss hat das auch international?
Ja, das Atlas-Netzwerk, das ist ein weltweiter Zusammenschluss aus Neoliberalen und Libertären, teilweise auch sehr rechten Denkfabriken und Stiftungen. Das gibt es nicht nur in Südamerika, sondern das ist ein Zusammenschluss, das geht weltweit. Also das geht aus zum Beispiel von der Heritage Foundation, einer ultrakonservativen Stiftung aus den USA. Die haben schon Trump unterstützt. Es gibt in Europa beispielsweise das Foro Madrid, das da mit drin hängt. Also es ist im Grunde ein Zusammenschluss ultralibertärer Stiftungen. Und die betreiben Lobbyismus, wie auch linke Stiftungen Lobbyismus betreiben. Aber sie haben beispielsweise eben sehr stark daran mitgewirkt beim Aufstieg von Trump. Sie haben auch beim Aufstieg von Milei sehr stark mitgewirkt. Sie unterhalten beispielsweise auch Journalisten, die dann in bestimmten einschlägigen Medienartikel veröffentlichen. Sie haben gemeinsame Sitzungen. Sie haben gemeinsame Treffen. Im Grunde geht es um eine Ideologie, in der sie sagen, der Staat ist das Problem. Also genau wie Milei. Sie fordern also Steuererleichterungen. Sie hängen dem sogenannten Trickle-Down-Effekt an. Sie sagen also, wenn die Reichen reicher werden, dann sickert das irgendwann nach unten durch. Sie üben Kritik am Wohlfahrtsstaat, aber eben auch beispielsweise an indigenen Landrechten, an der Umwelt- und Klimaschutzbewegung, weil das dem Extraktivismus Grenzen auferlege, etc. Und im Grunde sind sie liberal fast nur auf einer wirtschaftlichen Ebene. Man sieht das eben auch jetzt bei Milei, dass damit oft sehr autoritäre Strömungen auch verbunden sind und dass eben kein pluraler Begriff von Demokratie damit verbunden ist. Also für Milei ist ja beispielsweise, er kämpft ja gegen einen imaginären Sozialismus, würde ich jetzt mal sagen. Und dazu zählt ja beispielsweise auch feministische Bewegung, gerade die Klimaschutzbewegung. Da ist er sehr wenig liberal.
Gesetzt den Fall, Milei bekommt jetzt für die nächsten 9 Monate noch die Unterstützung des Volkes, die er ja braucht, wie wir gesehen haben bei den Studentenprotesten auch. Was kann denn der Präsident alleine überhaupt ausrichten in Argentinien? Welche Befugnisse hat er ohne den Kongress?
Naja, er ist auf den Kongress angewiesen. Argentinien ist eine Demokratie und man hat das auch in den letzten Monaten gesehen. Er ist sozusagen der einzige Präsident, der es noch nicht geschafft hat, in den ersten 100 Tagen ein eigenes Gesetzesprojekt durchzubringen. Und er braucht diese Gesetze für sein großes strukturelles Reformpaket, wo es um Flexibilisierung beispielsweise von Arbeitsrechten geht, von dem Rentensystem etc., auf das auch seine Unterstützung aus dem wirtschaftlichen Bereich gucken und pochen, denn sie sagen, ohne das wird es tatsächlich keinen nachhaltigen Wandel in Argentinien geben. Wenn er es nicht schafft, Bündnisse zu schmieden im Kongress und diese Gesetze durchzukriegen, dann bleibt ihm im Grunde nur der Weg über Notstandsdekrete zu regieren. Diese Möglichkeit gibt es in Argentinien, aber das würde natürlich auch nochmal verstärken den Eindruck, dass er ein Präsident ist, der wenig parlamentarische Macht hat. Und ich weiß nicht, ob er damit dann auch das Vertrauen beispielsweise von Investoren oder von Wirtschaftsakteuren wecken kann. Denn solche Notstandsdekrete sind natürlich nicht nachhaltig. Kommt eine neue Regierung, kann die auf einen Schlag
Vertrag nochmal alles ändern. Das heißt, wenn es nicht durch den Kongress abgesichert ist, wird daraus kaum ein nachhaltiger Wandel erwachsen und wird das kaum für Vertrauen sorgen, auch auf den Märkten, auf die er ja vor allem sieht. Auf der anderen Seite ist eben die angespannte soziale Lage, mit der er auch zu kämpfen hat. Wenn man merkt, dass er im Kongress keine Unterstützung hat, der Protest auf der Straße zunimmt, dann wird es durchaus schwierig für ihn.
So die Einschätzung unserer Argentinien-Korrespondentin Anne Herberg. Danke für das Gespräch.
Bitteschön.
Und nach Argentinien beschäftigt uns dann in der nächsten Podcast-Folge hier der Rohstoffboom Australiens. Der stößt nämlich bei einigen Mönchen auf Widerstand. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Ich bin Katja Bigalke. Tschüss und bis bald.